Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Schäfer-Nuske. Um zwei Herberts geht es jetzt gleich zu Beginn unserer heutigen Sendung. Den einen kennen wir als Schauspieler aus dem Film Das Boot, vor allem aber als Musiker mit seinen Liedern wie Männer, Mensch und natürlich Bochum, eine Stadt, mit der man ihn auch in Verbindung bringt, Herbert Grönemeyer. Der andere Herbert ist Bühnenkünstler, ein Theatermann also und ein absolutes Energiebündel, Herbert Fritsch. Eigentlich wollten die beiden Herberts schon 2020 ein gemeinsames Stück Musiktheater auf die Bühne bringen, damals am Schauspielhaus Bochum, aber da machte ihnen Corona einen Strich durch die Rechnung. Mit mehrjähriger Verspätung ist ihr Werk jetzt gestern Abend uraufgeführt worden in Basel. Pferd frisst Hut, so heißt das Werk. Das basiert auf dem Stück Der Florentiner Hut von Eugène Labiche. Bearbeitet wurde es für die Produktion von Sabrina Zwach. Und ich habe unseren Musikkritiker Jörn Florian Fuchs gefragt, worum es denn in diesem Stück geht. Frisst da tatsächlich ein Pferd einen Hut?
Ja, dieses Pferd, das ist am Anfang auf der Bühne auch zu sehen. Genauer gesagt sind es zwei Darsteller, die in diesem Pferd drin sind und es bewegen. Und das Pferd rennt gegen eine Wand und macht so allerlei Dinge. Aber das ist eben stückentscheidend. Dieser Hut wird gefressen und im Laufe dann des Abends wird es zu sehr viel Verwechslung und Turbulenzen kommen. Denn es geht um gleich mehrere Affären, Liebesverwicklungen. Dieser Hut muss unbedingt zurückgebracht werden, damit das eigentliche Paar, um das es im Stück geht, zusammenkommt. Und das gelingt dann auch ganz am Ende.
Herbert Fritsch ist ja bekannt für Inszenierungen, die rasant und witzig sind, meist auch etwas schrill und schräg. Was hat er sich denn bei Pferd frisst Hut einfallen lassen, um dieses ja fast 100 Jahre alte Stück in die Gegenwart vielleicht auch zu holen und für uns interessant zu machen?
Er hat es, wie so viele Werke, in die Fritsch-Zeit geholt und ins Fritsch-Ambiente. Wir haben ein buntes Bühnenbild, das er selber gestaltet hat. Da gibt es ganz viele Türen links, ganz viele Türen rechts und ganz vorne, beziehungsweise von uns aus gesehen hinten auf der Bühne, sehen wir eine Drehtür. Da kommen die Protagonisten raus, da verschwinden sie. Da ahnt man jetzt, wenn man Fritsch ein bisschen kennt, schon, was passiert, dass natürlich, wenn diese Drehtür sich dreht, nicht jeder und jede da unfallfrei raus oder wieder reinkommt, sondern dass da ziemlich viel passiert. Es gibt dann noch so eine Art, ja, fast Showtreppe. Und da wird viel gestolpert, da wird viel gerannt, da geht es extrem durcheinander. Der Abend ist auch durchaus textlastig und das nutzt Fritsch auch für wahnsinnig viel Schauspieltheater in diesem Fall. Mir war das im ersten Teil des Abends, der 2 Stunden geht, erstmal bis zur Pause, deutlich zu lang und auch deutlich zu flach. Da gibt es dann solche Geschichten wie, ich höre das Gras wachsen. Mhm. Und ungefähr, okay, so ein bisschen auf dem Niveau läuft das auch erstmal. Und das ist in all dem Tempo, das es gibt, doch, finde ich, zu viel Leerlauf. Es wird dann besser im zweiten Teil, der wird dann wirklich dichter, unterhaltsamer und dann wirklich auf den Punkt.
Denn die Frage, ob Herbert Grönemeyer mit seiner Musik diesen Abend auch im ersten Teil retten konnte?
Ja, also Grönemeyer hat eine Reihe von Songs und auch von Tänzen geschrieben. Das ist durchaus funktionabel. Wobei Thomas Meadowcroft zu nennen ist. Der hat die Orchesterarrangements gemacht. Also Grönemeyer hat auch einen Teil gleichsam abgegeben an diesem Abend. Und das ist eine Kollaboration zwischen diesen beiden. Das ist schmissig, das ist viel Musical. Das ist sicher auch Puccini. Und manchmal wird es auch ein bisschen kräftiger, rauer, aber nicht jetzt wirklich natürlich neue Musik, sondern ganz im Dienste dieser ganzen Veranstaltung. Und wir hören jetzt gegen Ende hin einen der großen Chorteile. Was auf jeden Fall zu konstatieren ist, dieses Ensemble ist extrem spielfreudig. Da muss man gar keine Einzelnamen nennen. Es sind einfach zu viele. Die machen das wirklich toll. Und Thomas Weiss hat den Abend geleitet. Wenn man jetzt diese Musik hört, wird man denken, typischer Grönemeyer-Sound ist das natürlich nicht. Aber man hört immer wieder dann doch seine Akzente raus. Bestimmte Entwicklungen musikalisch, dass es dann am Ende mal so nach oben ausreißt, ganz gerne. Und es gibt auch einzelne Sängerinnen und Sänger, die diesen Grönemeyer-Sound Sound so ein bisschen ja imitieren oder in sich anverwandelt haben, in der Art, wie sie das Ganze singen. Aber es ist natürlich schon was ganz anderes als seine Popplatten etwa.
Er hat ja am Anfang seiner Karriere mit 17 sogar als Theaterpianist und Theatermusiker angefangen in Bochum damals. Will er jetzt da zurückkehren zu seinen Anfängen?
Ja, er hat das auch gesagt, dass er da durchaus offen ist. Und ich finde, das, was er geliefert hat, ist schon das Pfund an diesem Abend wirklich. Das funktioniert alles. Ich fände halt, man bräuchte für dieses Werk gerade nochmal einen anderen Dramaturgen. Man bräuchte vielleicht auch noch weitere Leute, die den Fritsch so ein bisschen einhegen, wobei das ja eigentlich nie geht. Das wissen wir ja. Und man kann sich aber selber auch ein Urteil bilden, nicht nur indem man nach Basel fährt, sondern das kommt an die Komische Oper Berlin und dann sogar auch noch zur Ruhrtriennale. Also es ist schon ein ganz großes Ding, was hier gestern über die Bühne ging. Und es wurde auch viel gefeiert. Es war viel Berliner Publikum da, die auch sehr, sehr viel gejubelt haben. Die Basler waren ein bisschen zurückhaltender und in der Pause hat es sich auch ein bisschen geleert. Also vielleicht wird da nochmal dran gegangen und das wird eben für die nächsten Stationen dann noch etwas bearbeitet.
Jörn Florian Fuchs war das von der Uraufführung des Musiktheaterstücks Pferd frisst Hut in Basel. Regie und Bühne Herbert Fritsch und Musik Herbert Grönemeyer. Mit dem Georg-Büchner-Preis ist gestern am frühen Abend der wichtigste Literaturpreis im deutschsprachigen Raum vergeben worden. Ein Preis, der mit 50.000 Euro zugleich einer der beiden höchstdotierten Literaturpreise ist. Bekommen hat ihn diesmal Lutz Seiler. Mit Crusoe und Stern 111 hat der Autor Romane über die letzten Jahre der DDR und die Wendezeit geschrieben. Und in seiner Lyrik, mit der er angefangen hat, bezieht er sich ebenfalls auf Biografisches. So wurde er einer größeren Öffentlichkeit bekannt mit dem Gedichtband Pech und Blende. Zwei Wörter, die aus dem Uranbergbau stammen und anspielen auf Seilers Heimatdorf Kulmitsch in Thüringen, das im Uranbergbau weichen musste. Die Verleihung des Büchnerpreises an Lutz Seiler fand im Darmstädter Staatstheater statt und Ludger Fittgau war dabei.
Es ist eine apokalyptische Landschaft, in die Lutz Seiler mit leiser Stimme das Publikum mit seiner Darmstädter Büchnerpreisrede führte. Die Landschaft seiner Kindheit, seiner Eltern und Großeltern, ein Uranabbaugebiet in Thüringen. Mit Bergarbeitern, die so viel Strahlung aus dem Erzstollen an der Kleidung hatten, wenn sie nach Hause zurückkamen, dass der Radioempfang des Bayerischen Rundfunks, der im südlichen DDR-Grenzgebiet gehört wurde, wie das Knacken eines Geigerzählers klang. Mit Abraumhalden, die die Häuser unter sich begruben und den Blick zum Horizont versperrten. Die auch heute noch weiter in den Himmel wachsen, die größten Uran-Abraumhalden der Welt. Alles hohl da unten, so beginnt Büchners Woyzeck. Alles hohl da unten und auch oben. So sei es in der Welt der Uranabbaudörfer seiner Kindheit gewesen, so Seiler.
Eine Welt aus Zwang, diese ganze politische Welt. Uran, Pechblende, Isotop 235, weit hinabreichende Neurose. Gottfried Benz' Ptolemäer erschien 1947. In einer fiebrigen Aktion von zügelloser Brutalität hatte die sowjetisch-deutsche Wismut AG gerade die ersten der am Ende über 200.000 Tonnen Uran aus der Erde gegraben. Im Kampf für den Frieden, wie es hieß.
Der aschgraue Auswurf der Halden und die dünnen Birken am Fuße dieser Berge hätten zum Horizont seiner Kindheit gehört, so Seiler, wie für andere vielleicht das nahe Alpenmassiv oder die Trauflinie der gegenüberliegenden Häuserreihe. Als er vor einiger Zeit noch einmal mit seinem Vater an diesen Ort der Familiengeschichte des Atomzeitalters zurückgekehrt sei, sei das Dorf verschwunden gewesen, einschließlich des Friedhofs. Stattdessen hätten an vielen Stellen verrostete Rohre aus dem Boden herausgeragt, wie Seerohre von U-Booten.
Den stählernen Verschlüssen dieser Rohre war die Figur eines winzigen, breitbeinigen Satans eingeprägt, der hier die Wache hielt mit seinem Dreizack und uns erwartungsvoll entgegensah. Da auch die Kirche geschleift und die Gräber selbst begraben waren mit ihrem Gebein, lag der Gedanke nicht fern, dieses marode, von der Karikatur eines Dämons bewachte Stelenfeld mit seinen halb verrosteten Kontrollstellen für Radionuklide und strahlende Wasser als den eigentlichen Friedhof unserer Toten zu betrachten.
Man versuche es einmal und versenke sich in das Leben der Geringsten. So steht es in Büchners Lenz, so Seiler, der schon in der Maurer Berufsschule der DDR Texte von Georg Büchner zu lesen bekommen hatte. Diese tote Brache der Uranprovinz habe er mit Lenz oder Wojciech verstehen wollen. Denn so habe er dort gewissermaßen vor der eigenen Haustür die Gräber jener Geringsten gefunden, deren Leben vollständig von Arbeit beherrscht und von Strahlung vernichtet worden sei. Wie sein Großvater.
Man nannte es die Schneeberger Krankheit. Das alte, begütigende Wort für das, was jetzt allenthalben geschah. Das Wojciechsche Menschenexperiment, massenhaft ausgeführt und wieder besseren Wissens. Der Befund hieß Lungenkrebs. Oder die Mutter meines Vaters, Ilse Seiler, geboren 1918, Haushaltsschule, Fabrikarbeit in der Seidenweberei, Geburt des ersten Kindes meines Vaters, 1939. Nach Kriegsende Einführung der Aktivistenbewegung nach sowjetischem Vorbild. Statt 3 soll die Weberin Ilse jetzt 6 Webstühle gleichzeitig bedienen, 6 dröhnende Schnellläufer Seidenwebmaschinen der Firma Jeckli aus der Schweiz sind jetzt Ilses Stationen auf ihrer Hatz durch die Hitze des Maschinensaals. Sie stellt sich, kämpft, hält durch, erkrankt an den Nerven, versucht es erneut und nimmt sich das Leben. 54 Jahre alt.
Es ist eine sehr persönliche und gleichzeitig eminent politische Büchnerpreis-Dankesrede, die Lutz Seiler hält, die für sein gesamtes Werk einer DDR-Ampelmännchen-Nostalgie keinen Raum lässt. Darauf hatte zuvor bereits Laudator Lothar Müller hingewiesen. Als die Mauer fiel, war Seiler 26 Jahre alt.
26 Jahre, das ist das Alter, in dem man loslegen kann. Der Schriftsteller Lutz Seiler, dessen Bücher alle nach 1989-90 erschienen sind, hat das getan. Aber seinen eigenen Ton, den Reichtum seiner Sprache, hat er gewonnen, indem er nicht nach vorne stürmte, sondern sich Zeit ließ mit dem Ankommen in der Gegenwart. Er ist ganz Auge und Ohr in dem, was er schreibt, nah am Körper und an den Sinnen. Aber der Momentaufnahme zieht er das Nachbild, dem Mitschnitt des O-Tons die Echokammer vor, das akustische Relief einer vergangenen Gegenwart.
Eine überzeugende Laudatio und vor allem eine großartige Rede von Lutz Seiler. Hier klang nichts hohl, weder unten auf der Bühne noch im Nachhall auf den Rängen des Staatstheaters Darmstadt.
Lutz Seiler ist in Darmstadt mit dem diesjährigen Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet worden. Das war ein Beitrag von Ludger Fittkau.
Ich traure mit Ihnen um Chief Songea und um die anderen Hingerichteten. Ich verneige mich vor den Opfern der deutschen Kolonialherrschaft und als deutscher Bundespräsident möchte ich um Verzeihung bitten für das, was Deutsche hier ihren Vorfahren angetan haben.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat bei seinem Besuch in Tansania diese Woche um Vergebung gebeten für die Gewalttaten unter deutscher Kolonialherrschaft. Und er hat versprochen, sich für eine gemeinsame Aufarbeitung der Vergangenheit einzusetzen. Zwischen 1905 und 1907 haben die deutschen Kolonialmächte den sogenannten Maji-Maji-Aufstand im Süden Tansanias brutal niedergeschlagen. Schätzungen zufolge kamen dabei bis zu 300.000 Menschen ums Leben. Sie starben durch deutsche Maschinengewehre, aber auch, weil die Deutschen die Bevölkerung damals systematisch ausgehungert haben. Wenn von den deutschen Kolonialverbrechen die Rede ist, dann geht es ja meist um den Völkermord an den Herero und Nama im heutigen Namibia. Wie kommt es dann, dass die Kolonialverbrechen in Tansania bisher öffentlich so wenig beachtet worden sind? Das habe ich die Historikerin Bettina Brockmeier gefragt. Sie forscht zur Kolonialgeschichte und war auf Einladung Steinmeiers mit ihm in Tansania.
Ja, das ist eine gute Frage und ich denke, die geht schon auf die Zeit des Krieges selbst zurück. Denn als der Krieg ausbrach im damaligen Deutsch-Ostafrika, tobte ja gleichzeitig auch schon der Krieg gegen die Herero und Nama und der hat eben im Kaiserreich sehr viel mehr Aufmerksamkeit ausgelöst. Das hängt sicherlich auch mit den Strukturen der jeweiligen Kolonien zusammen. Also Deutsch-Südwestafrika war eben eine Siedlungskolonie und sehr viel mehr Deutsche lebten dort. Zynisch gesagt, sehr viel mehr Deutsche wurden bei dem Krieg auch getötet Und, in Namibia. In Namibia, genau. Während Deutsch-Ostafrika eben eher eine militärisch geprägte Kolonie war und auch blieb und nie eine Siedlungskolonie wurde, sondern eher zur wirtschaftlichen Ausbeutung diente und ja, deswegen wahrscheinlich auch in der deutschen Öffentlichkeit nicht so eine große Resonanz gefunden hat. Aber über den Maji-Maji-Krieg wurde schon auch berichtet, gerade diese Hungerstrategie, die Sie ansprachen, die wurde auch in der zeitgenössischen Presse kritisiert. Aber irgendwie ist es dann mit der Erinnerung letztlich genauso gegangen, dass der Krieg gegen die Herero und Nama halt immer sehr viel mehr erinnert wurde. Und ich glaube, ganz grundsätzlich muss man auch nochmal sagen, dass die Erinnerung ja eh erst spät einsetzte, wobei ich immer vorsichtig bin, da von kolonialer Amnesie zu sprechen, weil ich eher sagen würde, dass die Erinnerung sehr einseitig war, also gerade Deutsch-Ostafrika. Wurde ja durchaus erinnert, aber in so einer kolonial verherrlichenden Weise eher, denn also das galt ja als unbesiegt im Ersten Weltkrieg und General von Lettrup Vorbeck galt als der Held oder wurde als der Held gefeiert und es ist ihm erst selbst in den 1960er Jahren gestorben und hat die Erinnerung lange mitgeprägt. Ja, und dann zum Vergessen beigetragen hat sicherlich oder zum weniger Erinnern beigetragen hat dann eben auch, dass dann der Nationalsozialismus erstmal im Vordergrund stand und dass dann überhaupt erst in den 90er Jahren eigentlich eine vermehrte Aufarbeitung der Kolonialzeit, kritische Aufarbeitung der Kolonialzeit stattgefunden hat. Und dann aber eben auch wieder mehr die Aufarbeitung der Kolonialverbrechen in Namibia als in Ostafrika, was sicherlich dann auch wieder mit den verschiedenen Erinnerungspraktiken zusammenhängt. Auch mit den Situationen vor Ort, also dass es in Namibia noch eine dominante deutsche Community gibt, dass Eigentumsverhältnisse da eine ganz andere Rolle spielen als in Ostafrika. So, das ist, denke ich, insgesamt so eine ganze Gemengelage ist, die da zusammenkommt, die den Maji-Maji-Krieg eher in die Vergessenheit gedrängt hat.
Wie kam es denn damals eigentlich zum Maji-Maji-Krieg? Was waren da die Hintergründe?
Die Hintergründe des Krieges waren erstmal ökonomischer und politischer Natur, also die erhöhte Kopfsteuer oder Hüttensteuer, die erhoben wurde und die Ausbeutung der lokalen Bevölkerung. Also der Krieg ist ja auch auf einer Baumwollplantage als Protestaktion gestartet und hat sich dann aber immer mehr ausgebreitet und ist eben bevölkerungsübergreifend dann zum allgemeineren Krieg gegen die deutsche Kolonialherrschaft geworden.
Bundespräsident Steinmeier hat bei seinem Besuch um Verzeihung gebeten und eine Aufarbeitung versprochen. Wie haben Sie das persönlich erlebt?
Also ich habe mich schon als Zeugin eines historischen Momentes gefühlt, als ich da war. Die Kranzniederlegung war am Grab war sehr feierlich und er hat eine ganze Weile in einer knienden Haltung verweilt und es gab ein militärisches Spalier und dann die Rede war ja insofern gut komponiert, als man oder wir eine ganze Weile gewartet haben, ob er sich jetzt entschuldigen wird oder nicht. Und wir wussten von Kolleginnen und Kollegen vor Ort, dass das alle, wirklich alle erwarten oder sich wünschen. Und als dann die Entschuldigung kam, war das sehr, sehr schön und sehr erleichternd. Und wir lagen uns wirklich danach länderübergreifend in den Armen, also wir Wissenschaftlerinnen und Museumsleute.
Es gibt in der Öffentlichkeit ja gerade auch den Vergleich, da wird gezogen zwischen Steinmeiers Reise nach Tansania und der Reise von König Charles nach Kenia, der ja dort nur sein Bedauern ausgedrückt hat, aber sich nicht entschuldigt hat. Kann man das überhaupt vergleichen?
Vergleichen kann man erstmal alles. Es ist ein bisschen die Frage, was einem dieser Vergleich bringt oder wohin dieser Vergleich führt. Der Mau-Mau-Krieg ist natürlich noch wesentlich frischer in der Erinnerung. Also ist es letztlich eventuell leichter gewesen, sich in Tansania zu entschuldigen, als in Kenia zu entschuldigen, was das überhaupt nicht rechtfertigen soll oder was überhaupt nicht sagen soll, dass es nicht in Kenia auch eine Entschuldigung hätte geben müssen. Aber ich kann nur sagen, in Deutschland, die Entschuldigung war überfällig. Es ist gut, dass sie jetzt erfolgt ist und das ist ein Startpunkt. Und wenn man gesehen hat, dass es in Kenia eben nicht passiert ist, ist es noch mal wichtiger, dass es jetzt zumindest nach über 100 Jahren in Deutschland mal dazu gekommen ist, dass sich entschuldigt wurde.
Jetzt sollen den Worten ja auch Taten folgen. Schädel und Knochen, die damals nach Deutschland gebracht worden sind, sollen identifiziert und zurückgegeben werden, damit sie endlich begraben werden können. Wie kann das überhaupt passieren? Da ist von Hunderten von Schädeln und Knochen die Rede. Wo könnten die denn alle sein? Wo findet man die jetzt?
In allen möglichen Museen in Deutschland, also maßgeblich natürlich in Berlin, aber es gibt auch noch andere Museen, wo sich Schädel in den Depots befinden, also sei es in Bremen oder in Leipzig, ja, verschiedene in Göttingen, wo sie ja auch mit der Aufarbeitung begonnen haben. Also da muss man jetzt die verschiedenen Depots befragen und das wird ein langer und beziehungsweise es muss vielleicht gar nicht so ein langer, aber es wird ein schwieriger Prozess werden und es wird auch einige Forschungsgelder dafür brauchen, denn ich glaube nicht, dass man alles mit DNA-Proben machen kann, sondern man muss ja auch umfangreiche historische Forschung dazu machen. Und Ziel ist es, diese Human Remains dann rückführen zu können. Das ist ja auch zum Glück das Ziel der Staatsministerin Keul. Also das ist, hat sie sich ja doch sehr auf die Fahne geschrieben und das ist ihr auch wirklich ein Anliegen.
Die Historikerin Bettina Brockmeier war das zur deutschen Kolonialgeschichte in Tansania und dem Besuch von Bundespräsident Steinmeier dort, den sie begleitet hat. Wir kommen jetzt zu Rudolf Levi, ein Künstler, der mit Ende 20 von München nach Paris gegangen ist, um Henri Matisse zu treffen und der in dessen privater Akademie Malerei studiert hat. Er war Stammgast im Pariser Café du Dôme, wo die Künstlerinnen und Künstler damals ein- und ausgegangen sind. Die 20er Jahre verbrachte Levi dann in Berlin und feierte mit Ausstellungen in der Galerie Flechtheim große Erfolge. Doch mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten wurde seine Karriere jäh beendet. Er musste fliehen, weil er Jude war und nach einer Odyssee durch Europa und die USA konnte er sich schließlich in Florenz niederlassen. Ende 1943 wurde er aber auch dort von der Gestapo verhaftet und er starb im Januar 1944, vermutlich auf dem Weg ins Vernichtungslager Auschwitz. Lange Zeit war der Maler Rudolf Levi fast vergessen. Jetzt widmet ihm das Museum Pfalzgalerie in Kaiserslautern eine Retrospektive. Und unsere Kunstkritikerin Georg Imdahl hat sie gesehen.
Am Ende dieser Ausstellung hat man viele farbenfrohe Stillleben gesehen, dörfliche Landschaften, Pariser Veduten, Bildnisse und steht nun vor diesem eindringlichen Selbstporträt. Rudolf Levi hat es 1943 gemalt, als er sich im italienischen Exil in Florenz aufhielt. Kurz zuvor hatte der jüdische Maler gleichsam amtlich erfahren, dass sein Bruder in Berlin verschleppt worden war. Einen Brief an ihn erhielt Levi als Rücksendung mit dem Vermerk Jude. Auch für sich selbst ahnte er Schlimmstes. Schließlich war in Florenz soeben die Wehrmacht eingerückt. Seine Befürchtung brachte Levi in einem anderen Brief auch zum Ausdruck und in seinem Selbstbildnis. Das Antlitz verschattet, die Augen hinter der schwarz umrandeten Brille mit ungläubigem Blick, der geöffnete Mund als Ausdruck einer existenziellen Fraglichkeit. Levi malte sich ganz und gar unsentimental. Er schuf sein erschütterndes Bildnis, bevor er wenige Wochen darauf nach Auschwitz deportiert werden sollte.
Wir sehen überhaupt keinen wirklichen Hintergrund, wir sehen keinen Raum, wir sehen diese völlige Fokussierung auf das Gesicht und vor allem auf die Augen, die den Betrachter nicht anschauen, sondern die irgendwie ins Leere schauen und Rudolf Levi beschäftigt sich, glaube ich, wahnsinnig mit sich selbst in diesem Augenblick.
Sagt Sören Fischer, Mitkurator der Ausstellung, die Levis Selbstporträt einen eigenen Raum widmet. Gestaltet hat diesen höchst sensibel der Keramiker und Autor Edmund de Waal. Der britische Künstler bestückt den Raum mit zwei Wandvitrinen, in denen er kleine Porzellangefäße und einige Scherben mit Vergoldung platziert. So sparsam, so überzeugend. Direkt im nächsten und letzten Saal dann ein Stillleben mit einer leuchtend gelben Tasse von der Hand Rudolf Levis, eines seiner letzten Bilder überhaupt. Hier gewinnt man den Eindruck, der Maler habe seine neuralgische Ahnung durch die Farbe überstrahlen wollen. In künstlerischer Hinsicht ließ er sich einfach nicht aus der Bahn werfen.
Für mich ist das eine ganz wichtige Haltung, auch eine ganz wichtige Funktion von Künstlerinnen und Künstlern, auch in der Gesellschaft, dass sie dadurch eine Botschaft senden bis in die heutige Zeit. Ich bleibe meiner Kunst, meiner Malerei treu.
Als Magier der Farbe wird der gebürtige Stettiner in der Ausstellung annonciert. Das ist vielleicht etwas dick aufgetragen. Tatsächlich aber entwickelte Levi eine betörende Palette, nachdem er 1903 von München nach Paris gegangen war und dort die private Akademie von Henri Matisse besuchte. Der Fauvismus wies ihm den Weg. In der französischen Metropole, später dann auch in Berlin, scharte Levy Kollegen um sich und etablierte sich als geschätzter Netzwerker. Zugleich reagierte er in den 1920er Jahren auf die neue Sachlichkeit, die er vor allem in seinen Porträts anklingen ließ. Zu seinen bekanntesten Werken zählt ein repräsentatives Bildnis seines Malerfreundes und lebenslangen Weggefährten Hans Pohrmann. Im Exil malte Levy auch seine ihm nahestehenden Kollegen Hans Gassebner und Herbert Schlüter, auch sie als in sich gekehrte Künstlerexistenzen, in deren Gesichtern sich der Geist der Zeit spiegelt. An der französischen Moderne orientiert ist auch Levys Esprit in Stadtansichten und Landschaften. Da es ihm im späteren Exil verboten war, draußen zu malen und es ohnehin gefährlich wurde, in der Stadt sichtbar zu sein, kaprizierte sich Levy schließlich vorwiegend auf das Stillleben oder er malte Florenz durchs Fenster seiner Unterkunft an der Piazza Santo Spirito. Zweifellos ist sein ominöses Selbstporträt das Hauptwerk dieser Ausstellung und wohl auch seines Oeuvres insgesamt. Wird man diesem Werk aber gerecht, wenn man das tragische Schicksal darin überall wiedererkennen will? Sowohl die gediegene Farbwelt in Bildern wie Parkweg am See als auch die schärfer konturierten Porträts sprechen doch eigentlich für sich.
Ich glaube, dass es für die Qualität des Werkes spricht, dass es auch ohne biografische Kenntnis für sich Bestand hat. Und ich glaube, das ist generell wichtig für eine künstlerische Qualität. Das Werk sollte nie nur erschließbar sein über die Biografie des Künstlers.
Dem Maler Rudolf Levy ist in Kaiserslautern eine Retrospektive gewidmet. Das war ein Beitrag von Georg Imdahl. Im Braunschweiger Staatstheater ist heute die Schriftstellerin Judith Herrmann mit dem Wilhelm-Raabe-Preis ausgezeichnet worden. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Michael Köhler.
Sie wurde geehrt für ihr Buch »Wir hätten uns alles gesagt«. Der Preis wird vom Deutschlandfunk und der Stadt Braunschweig gestiftet. Ihr literarisches Vermögen bestehe darin, so die Jury, das Nichtsagbare und die existenzielle Verunsicherung aufscheinen zu lassen, ihnen eine sprachliche Form zu verleihen, die voller Anmut und geradezu metaphysischem Trost ist. Judith Herrmann aus ihrer Dankesrede.
Auf meiner Lesereise mit »Wir hätten uns alles gesagt«, Frankfurter Poetikvorlesungen, die eigentlich kein Buch sein sollten, werde ich häufig danach gefragt, wie dieser Text entstanden sei. Ich verweise dann auf meinen Psychoanalytiker, der mir jahrelang und unermüdlich immer nur eine einzige Frage gestellt hat. Die Frage danach, was mir zu den Dingen einfallen würde. Was fällt Ihnen dazu ein? Ich habe mir bei der Arbeit an den Vorlesungen diese Frage gestellt, Seite für Seite. Was fällt mir zu meinem Schreiben ein? Mir ist Ada eingefallen, mir ist Marco eingefallen. Mir ist der Winter in Wewelsfleet eingefallen. Mir ist eine Puppenstube eingefallen, ein Kasperletheater, eine Kindheit, meine Großmütter, das Haus am Meer und meine Eltern. Ich habe aufgeschrieben, was mir eingefallen ist.
Soweit Judith Herrmann. Jährlich wird ein in deutscher Sprache verfasster aktuelles erzählerisches Werk mit dem Raabe-Preis ausgezeichnet. Erinnert wird damit auch an den gesellschaftskritischen, realistischen Schriftsteller Wilhelm Raabe, der in Braunschweig starb. Die Berliner Publizistin Stella Leder. Sie ist unter anderem Herausgeberin des Sammelbandes »Über jeden Verdacht erhaben – Antisemitismus in Kunst und Kultur«. Heute Morgen sagte sie in diesem Programm zu den Formen der Solidarität der Kunst- und Kulturszene in Deutschland mit Israel.
Also wir haben das Schweigen, das erstmal sozusagen auffällig war. Wir haben Glorifizierung des Terrors durch Kuratoren, durch Künstlerinnen und Künstler gesehen. Wir haben aber durchaus auch eine Reihe von sehr, sehr klaren Statements gesehen, die sich solidarisch mit der israelischen Gesellschaft zeigen und auch ganz klar sich gegen Antisemitismus aussprechen. Das ist mein Eindruck ist, dass wir im Moment also das ganze Spektrum sozusagen haben. Das sind Double Standards, wenn jetzt das Vorgehen der israelischen Armee kritisiert wird, gleichzeitig geschwiegen wird zum Antisemitismus, der sich global zeigt, gleichzeitig geschwiegen wird zum Terror der Hamas.
Soweit Stella Leder heute Morgen in diesem Programm. Eine letzte Nachricht aus der literarischen Welt. Der große Berliner Verlagspreis geht an den eher kleinen Verlag Edition Tiamat. Der Verlag von Autor und Verleger Klaus Bittermann hat seinen Sitz seit 1982 in Berlin. zum Verlagsprogramm. Der Edition gehören unter anderem die Auseinandersetzungen mit erstarkendem Nationalismus, Rassismus und Antisemitismus, hieß es in der Begründung. Aber nicht nur das. In der Edition erschienen unter anderem auch satirische kleine Bücher wie Gerhard Henschels Das Blöken der Lämmer, Die Linke und der Kitsch. Das war vor Fall 30 Jahren, 1994. Darin finden sich zeitlose Beobachtungen wie der Satz: Der singende Wal ist der rührende Hirsch der Linken.
Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend, Bericht nach den Nachrichten unter anderem über die Lage nach dem schweren Erdbeben in Nepal. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske.